nach dem Lied, wenn ich jetzt die Frage stellen würde, was ist das Wichtigste in unserem Leben, was käme als Antwort? Genau. Genau, käme in der Kinderkirche auch. Jesus. Ich würde euch nochmal eine Bibelstelle vorstellen, in Sprüche. Das heißt, was das Wichtigste in unserem Leben ist. Oder auf was wir am meisten achten sollen. Sprüche 4, lesen wir mal ab 4,20. Da heißt es: Mein Sohn, auf meine Worte achte. Meinen Reden neige dein Ohr zu, lass sie nicht aus deinen Augen weichen. Bewahre sie im Inneren deines Herzens. Denn Leben sind sie denen, die sie finden, und Heilung für ihr ganzes Fleisch. Und jetzt kommt die Bibelstelle. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Warum steht es da? Habe ich mich gefragt. Wir können auf so vieles aufpassen in unserem Leben. Wir können ganz viele Dinge, verschiedene Dinge tun, aber wir sollen auf mehr als alles, sollen wir auf unser Herz achten und es behüten, weil ihm die Quelle des Lebens entspringt, weil Gott, weil es der Ort ist, wo Gott in uns wohnt. Wir sind ja aktuell im Lockdown oder in irgendeiner Abstufung oder Phase des Lockdown. Wir wissen nicht mehr, wie wir vorher wissen. Wir wissen auch nicht, wie es weitergeht. Fakt ist, wir befinden uns halt in dem Lockdown. Die Frage ist, ob wir auch darin leben oder ob wir auch so leben. Ich würde gerne eine zweite Bibelstelle mit euch lesen, 2. Korinther 4,17. Zum Thema, wie lebe ich in der Situation, in der ich mich gerade befinde. Da heißt es, 2. Korinther 4, Abvers 16, heißt, deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird der innere Tag für Tag erneuert. Denn das schnell vorübergehende Leichte, unser Bedrängnis, bewirkt uns ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewig. Da geht es um das, was wir am äußeren Menschen erleben und wie wir es einordnen und was es in uns bewirkt, weil wir nicht das Sichtbare anschauen, also nicht das, was uns umgibt, sondern das Unsichtbare, was unsichtbar ist, aber ewig ist. Das sind diese zwei verschiedenen Sichten, für die wir immer die Wahl haben, auf was schauen wir. Schaue ich auf das, was vor Augen ist, was im Natürlichen ist, was sich regelmäßig ändert, was sie beeinflussen kann oder auch nicht und was auf jeden Fall vergänglich ist, oder schaue ich auf das, was unvergänglich ist, was ewig ist, was sich nicht ändert, was eine Tatsache ist, die Gott geschaffen hat und die unumstößlich ist. Wenn wir auf das schauen, dann sehen wir im Glauben. Und wenn wir im Glauben sehen, sehen wir das, was Gott sieht. Und wenn Gott sieht, dann besteht's. Die Umstände, die wir jetzt da haben, im Lockdown aktuell oder ansonsten in unserem Leben, die sind ja immer da, oder? Also Umstände und Probleme gibt's doch regelmäßig. So was die Antje vorhin auch gesagt hat. Also die bleiben schlichtweg einfach nicht aus. Die Frage ist doch schlichtweg, wie geht ihr damit um? Und die sind auch immer da und die sind auch immer größer, wenn ich drauf schaue. Also die sind immer größer, wenn ich drauf schaue. Wir waren bei dem, was schaue ich an? Wenn ich auf den Umstand schaue, dann ist er größer und er wird auch größer. Das bringt irgendwie die Sache mit sich. Das war bei Petrus so, als er auf dem Wasser gelaufen ist. Solange er auf dem Wasser gelaufen ist und Jesus angeschaut hat, konnte er auf dem Wasser laufen. Als er sich den Wind angeschaut hat, die Wellen und den Strom, hat er angefangen zu sinken. Das wäre auch bei Mose so gewesen, wenn er das Meer nur angeschaut hätte. Aber er hat auf das gesehen, was nicht sichtbar war, und hat demgemäß gehandelt. Im Glauben, er hat den Stab drüber gehalten. Deswegen hat es sich geteilt. Also vom Anschauen wird das Problem und der Umstand nicht anders. Wir haben bei uns im Schlafzimmer in der Garderobe einen Spruch hängen. Den hat die Eva dahin gehängt. Das ist auch gut, dass er da hängt, weil die Garderobe ist das, wo man morgens als erstes hingeht. Nur bevor man die anderen Dinge tut. Da steht drauf, alle sagten, das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht und hat es gemacht. Ja. Und in meinem Büro hängt der andere Spruch, da steht, vieles ist unmöglich, bis es geschafft ist. Das sind alles allgemein bekannte Sprüche, die könnte man so einordnen ins Motivationslager. Die haben aber einen grundbiblischen Charakter. Und ich zeige euch, warum. Da gehen wir in Markus. Markus 11, 24 oder 11, 22. Da geht es um den Feigenbaum, den Jesus am Tag davor verflucht hat und der dann auch verdorrt ist. Und dann sagt Jesus zu Petrus, der ihn darauf anspricht, habt Glauben an Gott oder habt Gottes Glauben. Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg sagen wird, hebe dich empor und wirf dich ins Meer und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, dass geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Darum sage ich euch alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Also Jesus fängt an mit der Aufforderung, habt Glauben an Gott. Habt den Glauben, den Gott in euer Herz hineingepflanzt hat durch den Heiligen Geist. Schaut auf das, was vielleicht nicht sichtbar ist, sondern unsichtbar, aber was Bestand hat. Dann sagt er, wahrlich, also um seine Aussage zu bekräftigen, sagt er dann, wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg sagen wird. Wir können uns den Berg als Berg vorstellen oder wir können uns als Berg in unserem Leben vorstellen. Stellvertretend für jedes Problem, für jeden Umstand, für alles, was eben nicht so läuft, wie es läuft. Und wir können uns das Meer als Meer vorstellen oder wir können uns das Meer seiner Gnade vorstellen. Wo aus seiner Gnade heraus alles gelöst ist, was wir an Problemen und Umständen haben. Und dann steht danach, und nicht zweifelt in seinem Herzen. Wer zu diesem Berg sagen wird, hebe dich empor und wirf dich ins Meer und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, dass geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Die Frage ist, wo glauben wir? Wir glauben doch in unserem Herzen, oder? Ist doch der Ort, wo Gott wohnt, wo Gott entschieden hat, dass er seinen Geist, seine Liebe ausgießt durch seinen Geist in unser Herz, ist dort, wo Gott in uns ist. Da findet Glauben statt, da drin. Und darum gilt es auf unser Herz zu achten, mehr als alles andere, weil aus ihm die Ausflüsse des Lebens sind. Weil das der Platz ist, wo Gott in uns ist. Umkehrschluss könnte man natürlich auch sagen, das klingt jetzt vielleicht hart, die These, aber solange der Berg sich nicht weggehoben hat, ist vielleicht der Glaube nicht da und Zweifel da in unserem Herzen. Es ist was in unserem Herzen passiert. Zuerst in unserem Herzen und dann im Natürlichen. Wir können das in unserem Herzen. Wir haben ein neues Herz empfangen in Christus Jesus. Es ist nun mal aus Stein, es ist aus Fleisch, es lebt, es pumpt in der Kraft Gottes, der Charakter Gottes, es hat den Charakter Gottes. Sein Wesen, seine Liebe ist in uns und in dem, was wir empfangen haben, haben wir, wollen und vollbringen für jedwede Situation in unserem Leben, auch für jeden Umstand. Aber unser Herz braucht Nahrung. Wie alles, was lebt, muss es ernährt werden. Und die Frage ist, wie ernähre ich es und mit was ernähre ich es? Mit was füttere ich es? Füttere ich es mit den Nachrichten aus der Tageszeitung am Morgen? Ich sage nicht, dass das falsch ist. Nicht falsch verstehen. Aber füttere ich es mit der Tageszeitung am Morgen, den Infos daraus? Oder füttere ich es mit den Nachrichten abends in der Tagesschau? Tagesschau gibt es, glaube ich, gar nicht mehr, gell, oder? Früher war das mal Heute-Journal um 19.30 Uhr und Tagesschau um 20.15 Uhr. Aber wahrscheinlich schaut das kein Mensch mehr an, oder? Weil wir im Sekundentakt, oder? Also ich habe es schon ganz lange nicht mehr angeschaut. Weil du eigentlich im Sekundentakt ja mehr oder minder alle Informationen von überall her auf deinem Smartphone bekommst. Und am Abend bist du eigentlich so voll mit allen Informationen und allen Meinungen über diese Informationen, dass du kaum mehr weißt, was ist falsch und was richtig. Bist du Männlein oder Weiblein? Ja, also egal ob Tagesschau oder die Push-Nachrichten auf unserem Smartphone, das ist egal. Ich glaube, wir sind uns einig, dass das nicht Nahrung für unseren inneren Menschen ist und für unser Herz. Sondern Nahrung für unser Herz ist, letztlich Gemeinschaft zu haben mit dem, der in unserem Herzen lebt. Gemeinschaft mit dem zu haben, der in unserem Herzen lebt. Ich zitiere ein paar Bibelstellen, wir lesen die nicht alle. Das ist Johannes 6, 57. Da heißt es, da geht es um Nahrung für unser inneres Herz, für unseren inneren Menschen. Wer mich isst, sagt Jesus in Johannes 6, 57, der wird leben um meinetwillen. Also was tue ich mit meinem Herz? Ich konsumiere die Wahrheit Gottes. Ich nehme Zeit fürs Wort Gottes. Ich nehme Zeit für seinen Geist, der in mir lebt und der mir das Wort Gottes aufschließt, sodass es für mich persönlich Nahrung wird. Und ich tue das auch, also ich weiß nicht, wie das mit euch ist, wie oft ihr esst am Tag und wie gern ihr esst. Wenn ihr euch vorstellt, was ihr gern esst, ist nicht vielleicht gerade das, was ihr nicht gern esst, sondern das, was ihr gern esst. Ich tue das also auch immer wieder. Ich tue es regelmäßig, bis sich da eine positive Routine einstellt in meinem Leben. Im Konsumieren des Wortes Gottes, in dem darüber nachdenken mit dem Heiligen Geist, was es für mich heißt. So lange, bis ich es verdaue und mir es wirklich nahrhaft wird. Ich mache daraus keine gesetzliche Religiosität oder religiöse Gesetzlichkeit, das kann man nennen, wie man will, mit Haken dahinter. Ich habe es getan für heute und den heutigen Tag und morgen muss ich es wieder tun, sondern ich tue es in der Haltung, in der ich merke, dass es mir gut tut. Und deswegen tue ich es gern. Weil am Ende des Tages geht es ja nicht darum, was wir sagen und was wir machen, sondern es geht darum, wie wir es machen. Es geht darum, wie wir leben. Nicht das, was wir sagen, glauben wir und es lebt in uns, sondern das, was wir leben, glauben wir. Nochmal, nicht das, was wir sagen, glauben wir, sondern das, was wir leben, glauben wir. Sagen, das weiß ich von mir selber, kann man viel. Aber das, was ich lebe, das drückt das aus, was in mir lebt, was ich glaube. Und erst dann, wenn ich es lebe, ist eine wahre Überzeugung dahinter. Das sagt Jesus ja selber. Er sagt, es ist mir nicht wirklich wichtig, dass er mir mit den Lippen bekennt. Das ist sicherlich, Gott zu loben und zu preisen, ist unser innerster Antrieb. Aber es ist ihm nicht wichtig, dass wir ihn mit den Lippen preisen, sondern es geht ihm um unser Herz. Es geht ihm zuerst um unser Herz. Das ist eine Chronologie. Es geht ihm zuerst um unser Herz und das, was in unserem Herzen ist, kommt nach draußen. Der Mund läuft über von dem, was das Herz voll ist. Der Mund redet aus der Fülle des Herzens. So beschreibt es der Römer in 10,10, dass ich mit dem Herzen glaube zur Gerechtigkeit und mit dem Mund bekenne zum Heil. In dem Zusammenhang geht es zwar um Errettung, aber das ist ein geistiges Prinzip. Im Herzen findet es statt und dann bahnt sich den Weg durch meinen Mund nach draußen. Und da entscheidet sich auch, ob der Berg nur da ist oder im Meer liegt. Durch das, was aus meinem Mund kommt, sprich durch das, was in meinem Herzen drin ist. Und darum ist die Ernährung so wichtig. Was nehme ich zu mir? Mit was ernähre ich mein Herz, meinen inneren Menschen? Und das ist gut, wir tun das regelmäßig, in einer regelmäßigen Art und Weise. Erst dann stelle ich fest, was mir gegeben ist. Das ist wie eine Liebeserklärung oder wie eine Beschreibung all dessen, was Gott für mich getan hat und was er mir bereitet hat. Erst dann, wir lesen mal eine meiner Lieblingsstellen, das Epheser 1,3. Da heißt es, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Man kann dann weiterlesen und kann jedem nur raten, da weiterzulesen, weil in dem Brief geschrieben wird, gerade im ersten Kapitel, was uns gegeben ist. Aber das heißt, da steht, er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Erst wenn ich das gelesen habe und erst wenn der Heilige Geist mir das aufgeschlossen hat, als eine für mich persönliche Wahrheit, kann mein Herz das auch glauben. Und erst wenn mein Herz das glaubt, kann ich das auch aussprechen in der Form, dass ich es lebe. Und dann höre ich auch auf, um gewisse Dinge zu bitten. Es ist nicht falsch, zu beten und zu bitten. Gegenteil, das Wort Gottes fordert uns dazu auf. Aber es ist die Frage, was habe ich für Haltung dahinter? Dann höre ich auf, um Dinge zu bitten, in der Form von, auf dass sie dann hoffentlich bald eintreten mögen. Sondern fang an im Glauben mit dem, was Jesus getan hat, mit seinem perfekten und vollendeten Werk am Kreuz übereinzustimmen und das im Glauben mir abzuholen, weil ich weiß, da stecke ich mit drin. Er ist für mich dorthin gegangen, er ist für mich ans Kreuz gegangen, er ist für mich in den Tod gegangen, er ist für mich auferstanden und er hat mir sein neues Auferstehungsleben gegeben. Und das ist einfach ein Beziehungsthema, was wir pflegen dürfen. Und ich glaube, wenn wir das erleben wollen, was da drin steht, dann ist es eins der wenigen Dinge, die wir auch müssen. Das heißt, auf unser Herz zu achten, uns zu behüten, heißt Gemeinschaft und Beziehung mit unserem himmlischen Vater, mit unserem Papa oben im Himmel, der alles getan hat, zu pflegen. Und der weiß, wo wir stehen, das könnt ihr mir glauben. Der weiß auch, wie es uns geht in dem Moment, dass uns das vielleicht manchmal gar nicht schwerfällt, weil wir voll Freude sind und dass es manchmal echt die Überwindung ist, weil uns gerade so viele Dinge ankotzen in unserem Leben. Der weiß das genau. Jesus ist ein hoher Priester, so steht es im Hebräer drin, der alles so durchlitten hat wie wir, nur ohne Sünde. Um all das verstehen zu können, was in unserem Leben passiert ist, passiert und passieren kann, um dafür eintreten zu können, es zu lösen zu können und uns den Weg zum Thron der Gnade freizuräumen. So. Also er weiß, was da in uns vorgeht. Geht nur darum, dass wir, glaube ich, dann, wenn wir mit ihm Gemeinschaft haben, auch ehrlich sind. Dahingehend, dass wir ihm einfach sagen, wo wir stehen und wie wir uns fühlen. Ich glaube, das ist gar kein Problem, dass wir uns vor ihm auskotzen. Ich glaube, das ist sogar was er möchte. Er möchte mit uns, so wie ihr Vater, mit seinen Söhnen und seinen Töchtern Leben teilen. Und das Leben ist nun mal nicht immer nur Honigschlecken, und ist nicht immer nur, sondern es ist Leben. Aber es kann zum Honigschlecken werden, unabhängig von dem, was wir da außen erleben, unabhängig von dem, was im Sichtbaren ist, wenn wir unser Herz dazu bringen, auf das Unsichtbare zu schauen, nämlich durch die Gemeinschaft mit ihm. Aber dazu, wie gesagt, dürfen wir ehrlich sein. Ich darf ihm sagen, wenn ich mir Sorgen mache. Ich darf ihm sagen, wenn mir was schwerfällt oder wenn ich enttäuscht bin. Ich darf ihm das sagen, ich darf es mit ihm teilen und ihm geben. Ich muss halt irgendwann die Kurve bekommen. Also so wie David die Kurve eigentlich immer bekommen hat. Also David ist so ein Paradebeispiel für Auskotzen vor dem Herrn. Die Hälfte der Psalmen kotzt der Mann sich aus vor Gott. Und Gott sagt gleichzeitig, du bist ein Geliebter Gottes. Weil er nicht beim Auskotzen stehen bleibt, weil er das ganze Leid, in dem er sich in dem Moment mit ihm, in dem er sich momentan befindet, mit ihm teilt, aber gleichzeitig sagt, aber du Herr, du bist größer. Und du hast eine Lösung. Und du hast mich in diese Lösung mit hineingebunden. Macht den Deckel drauf und er setzt dann die Wahrheit Gottes oben drauf. Weiß nicht, kennt ihr das singen wir immer wieder mal, was da aus Psalm 3 steht, als er verfolgt worden ist von seinem eigenen Sohn, der ihn auf dem Thron nachfolgen will, ihn umbringen will und da in diesem Leid klagt er im Psalm 3 und gleichzeitig sagt er aber du, o Herr, bist ein Schild um mich. Du bist meine Herrlichkeit und meine Ehre und der mein Haupt erhebt. Damit endet er dann. Und das ist wichtig. Wir müssen enden mit dem Lobpreis Gottes auf unseren Lippen. Und im Dank dafür, für das, was er getan hat. Das kommt aber aus unserem Herzen. Und da entsteht im Dialog, in der Gemeinschaft mit Papa, entsteht dieses Echte. Das kann ich mit keinem Menschen teilen. Das kann mir auch kein Mensch geben. Auch nicht die liebsten Menschen, die ich habe. Das kann ich mir nur von Gott abholen. Das kann ich mir nur in der Kammer, oder das kann jeder definieren, wie er möchte. Manch einer geht mit ihm im Garten spazieren, manch einer verschließt sich in seiner Kammer, manch einer macht es vielleicht beim Autofahren, aber das kann ich nur im persönlichen Dialog, in der engen Gemeinschaft mit Papa, mir abholen, indem ich den Heiligen Geist an mein Herz ranlasse, ehrlich vor ihm bin, die Dinge mit ihm teile und mir das abhole, was er hat für mich. Könnt ihr mir folgen bis dahin oder ist das zu abgehoben? Ich habe mir da hingeschrieben, ich gehe in meine Kammer, mache mich in Beziehung eins mit Gott und mit der bei Gott bestehenden Realität. Wenn das mein Herz berührt, dann erwacht es, dann wird die Realität Gottes Wahrheit in meinem Herzen und mein Denken verändert sich. Und dann fängt sich auch an, der Berg zu bewegen. Wir haben das in uns, wir haben diese DNA, hat Gott in uns hineingepflanzt. Aber unser Herz braucht nicht nur Nahrung in der Gemeinschaft oder durch die Gemeinschaft mit Gott, sprich mit seinem Wort und seinem Geist, sondern was braucht es auch noch? Oder was ist es? Unser Herz ist ein Muskel. Unser Herz ist ein Muskel. Und wenn ein Muskel sich ausbilden soll, dann müssen wir was tun. Trainieren, genau. Das gibt man mal Muskelkater. Dann sind wir wieder beim Auskotzen, ganz schnell. Also ich bin dann immer schnell beim Auskotzen, wenn der Muskelkater einsetzt. Aber Fakt ist, unser Herz ist ein Muskel und wir wollen ihn ausbilden, weil das ist, worauf wir am meisten achten sollen, wenn wir den Sprüchen glauben. Weil aus ihm der Ausfluss oder die Ausflüsse des Lebens sind. Also geht es darum, ihn zu trainieren. Zu trainieren von dem, wir sind jetzt zurück am Anfang, von dem wegzuschauen, was im Natürlichen ist, was sichtbar ist, was vergänglich ist, was unstet ist und auf was kein Verlass ist, hin auf das zu schauen, was ewig ist, was ewig bleibt, auch wenn es unsichtbar ist. Und dass wir hineinversetzt sind. Und wir haben die perfekte Anleitung, die hat jeder, in der für ihn passenden Übersetzung. Und wir haben den perfekten Trainer in uns leben, der auch ganz individueller Trainingsprogramm für uns hat. Das ist beim einen so, beim anderen so. Da ist auch Vergleichen gar nicht angebracht. Da schaut jeder auf sich selber und denkt an seinen eigenen Muskel und dann ist es richtig. Und wir dürfen da auch überhaupt kein Problem damit haben. Wir können faktisch in dem Vorgang keine Fehler machen. Ja, aber warum für Fehler? Macht doch jeder von uns regelmäßig. Wir können keine Fehler machen. Zumindest keine, die uns angerechnet waren. Wir wissen, was im Römer steht, oder Römer 8, 1. Das heißt, da steht, es gibt keine? Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Genau. Da kann nicht wirklich was passieren. Für die, die in Christus Jesus sind, denen dienen die Dinge zum Guten. Die, die ihn lieben und in Beziehung mit ihm stehen, denen dienen die Dinge zum Guten. Das ist das Bild, was ich schon mal verwendet habe, zwischen Mist und Dünger. Mist gibt's, Mist fällt an, Mist klebt am Bein, Mist stinkt. Aber er ist in unserem Leben aufs Feld ausgebrachter Dünger, wenn wir in Beziehung zu unserem Papa stehen. Wir dürfen einfach loslegen. Und wir haben, wie gesagt, das Beste in uns wohnen. Wir haben den Geist in uns wohnen, den Jesus gesagt hat, den sende ich euch, damit er euch bei euch sei in alle Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, der euch in die ganze Wahrheit führt. Der wohnt in uns. Wir haben die Salbung des Heiligen, so beschreibt es der Hebräer, empfangen. Es lebt in uns. An dem kann ich mich festhalten, an dem kann ich mich ausrichten und kann seine Führung zulassen. Die Frage ist nur, es gibt einen Unterschied zwischen mit dem Geist Gottes erfüllt zu sein und es gibt und vom Geist Gottes geleitet zu sein. Steht das Römer, steht auch im Römer 8, 14. Da steht, denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Ich glaube, nach meinem Verständnis, entscheide mich für Jesus, Kraft der Gnade Gottes, darf ich glauben, ich entscheide mich für ihn und ich bin ein Kind Gottes. Und aus dieser Beziehung reißt mich niemand mehr heraus. Keine Macht dieser Welt, noch eine sonstigen, nicht Engel, Mächte, Gewalten, nichts. Steht auch später im Römer drin. Trennt mich mehr von der Liebe Gottes, die mir verbürgt ist in Christi Jesu. Dann bin ich Kind Gottes. Aber es geht ja nicht darum, ein Kind Gottes zu bleiben. Sondern es geht darum, zu einem Sohn und zu einer Tochter Gottes zu werden. Sprich, sich führen zu lassen durch den Heiligen Geist. Und das wird beschrieben darin, dass denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Und ich höre dann immer wieder mal, ja, aber Leitung, Führung durch den Heiligen Geist, nehme ich nicht so genau wahr, weiß, habe kein explizites Reden. Manchmal ist es sprichwörtlich so, dass wir darauf warten, dass das jetzt dann, das bestätigende letzte Wort Gottes jetzt kommt. Dass Gott jetzt eingreift. Jetzt. Und dann wird es besser. Und wenn ich die Bestätigung habe, dann kann ich gehen. Ich glaube, Gott hat schon eingegriffen. Er hat auch schon geredet. Er muss nicht mehr reden. Jesus hat am Kreuz eingegriffen. Er hat ein perfektes Werk vollbracht. Und er hat selber bestätigt, aus seinem eigenen Mund, er hat gesagt, es ist vollbracht. Ich bin in seinen Tod hineingetauft. Die, wir an Christus Jesus glauben, sind in seinen Tod hineingetauft und leben in seiner Auferstehung. Wir haben den Heiligen Geist in uns als Unterpfand unseres Erbes und wir sind versiegelt von ihm oder mit ihm. Wir sind vom König der Könige mit seinem Geist versiegelt, der in uns lebt. Das ist der, der uns leitet. Und entweder habe ich eine Leitung, die ich explizit wahrnehme, das ist, passiert ja jedem von uns immer wieder mal, oder ich habe keine explizite Führung. Dann tue ich das, was vor Augen ist. Warum sollte ich mich viel grämen? Der Heilige Geist wohnt in mir. Wer sollte meine Gedanken sonst inspirieren, wenn ich in Beziehung zu Jesus stehe und diesen Kontakt pflege? Der Heilige Geist meldet sich schon, wenn ich an der Kreuzung stehe und mich damit beschäftige, in die falsche Richtung abzubiegen. Da meldet er sich schon. Aber solange er sich nicht meldet, geh einfach und tu das, was vor Augen ist. Hat er doch bei Adam und Eva genauso getan. Also er hat diese ganze Welt erschaffen. Unfassbar groß. Wunderbar und so divers, dass heute wir immer noch feststellen, Wissenschaftler immer noch regelmäßig feststellen, es gibt irgendwas, was wir bis dato nicht gekannt haben. Sei es Lebewesen oder Zusammenhänge. So, und hat das alles getan und hat dann Adam und Eva da hineingesetzt und hat gesagt, mach mal, leg los, bewirtschaft es, herrsche darüber, gib ihm Namen. Tu was, tu das, was vor Augen ist, tu es mit mir zusammen, natürlich, aber tu es. Und im Ausschluss dazu hat er gesagt, aber das lass. Lass es, den Baum zur Unterscheidung, ne? Gut und Böse. Das tu nicht. Da war aber klar, das ist nicht zu tun. Ansonsten hatten sie Freiheit. Das ist die Freiheit, zu der wir befreit sind in Christus, die der Galater da beschreibt. Diese herrliche Freiheit der Kinder Gottes. Die haben wir. Das heißt, wir kommen vom Thema Führung und geleitet zu werden, heißt, entweder habe ich Leitung explizit oder ich tue, was vor Augen ist. Aber jetzt gehen wir zurück zu Markus. Da sind nur zwei Aspekte. Oder noch ein Vers in diesem Abschnitt, der dazugehört. Das wäre unvollkommen sonst. Da heißt es, nochmal, ich lese es nochmal vor, Jesus antwortet und spricht zu ihnen, habt Glauben oder habt Gottes Glauben. Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg sagen wird, hebe dich empor und wirf dich ins Meer und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, dass geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Alles, was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Und jetzt kommt ein weiterer Satz. Da heißt es, und wenn ihr steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemand habt, damit auch euer Vater, der in den Himmeln ist, euch eure Übertretungen vergebe. Oder so wie auch euer Vater, der in den Himmeln ist, euch eure Übertretungen vergeben hat. Das steht nicht umsonst da. Also dieser Satz steht nicht umsonst in dem Kontext, wo Gott sagt oder wo Jesus sagt, hab Glauben an mich, hab mein Glauben. Und wir haben ja versucht, ich habe versucht, die Brücke zu bauen vom Glauben zu unserem Herzen und zu der Beziehung mit unserem Papa und dass es daraus erwächst. Und gleichzeitig sagt er, und wenn ihr steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemand habt. Sagt er im gleichen, im unmittelbaren Zusammenhang. Warum? Weil Unvergebung unser Herz verschließt für die Realität Gottes. Wenn wir nicht vergeben, verstellen wir unseren Sender, mit dem wir empfangen. So nehme ich das für mich wahr, bildhaft. Gottes Realität ist die gleiche. Und er sendet auch immer weiter. Aber wir haben das Ding halt verdreht. Weil wir nicht verstanden haben, dass es reine Gnade ist, dass wir errettet sind. Und dass Barmherzigkeit über Gericht triumphiert. Dass er durch seinen Geist seine Liebe, sprich sein Wesen, unser Herz ausgegossen hat. Dass er uns zuerst geliebt hat und wir deswegen lieben können. Damit sind wir problemlos in der Lage, will ich euch sagen, uns das abzuschneiden, was wir bis jetzt gehört haben. Drum schreibt es auch im gleichen Kontext. Verstell dir den Sender, blockiere ihm meinen Empfang. Blockiere ihm meinen Empfang, höre ihn nichts. Höre ihn nichts, verstehe ihn nichts. Verstehe ihn nichts, glaube ihn nichts. Glaube ihn nichts, können wir uns selber überlegen, was dann. Das ist dann wie so eine Spirale. Da können wir auch völlig egoistisch sein. Da geht es gar nicht um den, den wir nicht vergeben. Um den geht es natürlich auch. Aber du kannst auch einfach auf dein eigenes Herz schauen. Das Ende ist Bitterkeit. Und das müssen auch nicht die großen Dinge sein in unserem Leben, diese großen Dinge, die schieflaufen, sondern es sind so diese kleinen Füchse. Ich weiß nicht, wer die Geschichte kennt von Simson. Genau. Da haben ihm die Philister seine Frau gestohlen und die Folge war, dass er Füchse gesammelt hat und ihnen Fackeln an die Schwänze gebunden hat und sie in deren Felder geschickt hat. Und alles hat gebrannt, lichterloh. Und so kommt mir das manchmal vor. Ja? Also der Feind kommt und will einfach dafür sorgen, so mit Stichen in unser Herz. Da kommen wir nachher noch drauf auf die Stiche. Dass uns Dinge schwerfallen, dass wir uns ärgern, dass wir Frust haben, dass wir enttäuscht sind. Und das macht unser Herz schwer. Und wir haben nur eine Möglichkeit, da sind wir wieder zurück bei unserem ursprünglichen Thema. Wir bewahren unser Herz, indem wir es der Liebe des Vaters ausliefern. Indem wir Beziehung pflegen, engen Dialog, intime Beziehung. Wir lassen ihn ran und teilen mit ihm das. Und dabei sind wir wieder ehrlich, damit Unvergebung rauskommt, gar keine Bitterkeit entstehen kann und ich frei atmen kann. Und da ist ein weiterer wichtiger Aspekt einfach das, was wir sagen. Ich habe ganz am Anfang gesagt, es ist nicht so entscheidend, was wir sagen, sondern es kommt auf unser Herz an. Ich möchte es nochmal in einem anderen Kontext revidieren, aber das ist nicht widersprüchlich deswegen, sondern ich rede davon, von dem, was wir sagen. Da sind wir, glaube ich, bei der letzten oder vorletzten Bibelstelle. Die ist für mich relativ neu, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber die ist beeindruckend für mich. Das ist Sprüche 12, 18. Da heißt es, da ist ein Schwätzer, dessen Worte sind Schwertstiche. Aber die Zunge der Weisen ist Heilung. So viel zum Thema der Worte, die wir so schnell dahin sagen. Die wir vielleicht gar nicht so meinen, aber die wir so aus dem Affekt in der Situation einfach dahin blubbern. Das geht hoffentlich allen so, oder? Diese Worte sind Schwertstiche. Schwertstiche für unser Herz und gegebenenfalls auch für das Herz desjenigen, den sie betreffen oder der da im Zusammenhang steht. Aber primär geht es mal um unser Herz. Wir dürfen wirklich auf uns schauen. Sind wie Schwertstiche. Das ist, unsere Worte sind wie eine Art Steuer unseres Lebens. Da, wo wir heute sind, das ist das, was wir gestern gesagt haben und wie wir es gesagt haben. Das ist wie Saat und Ernte, wie Erntekörner, wie Saatkörner, die ich sähe und das ernte ich dann auch. Vielleicht nicht immer im direkten Kontext und nicht immer unmittelbar, aber das ist ein geistiges Prinzip und das können wir nicht umdrehen. Die frohe Botschaft ist der zweite Teil genau dieses Verses. Weil da heißt es nämlich, aber die Zunge der Weisen ist Heilung oder Heilmittel. Und da spricht das Wort Gottes über uns. Das ist das, was in unserem Herzen ist. Das ist das, was uns bewusst wird, dass es in unserem Herzen ist, wenn wir Beziehung pflegen und das ist dann, was auch rauskommt aus uns. Heilmittel. wörtliches, flüssiges Heilmittel. Epheser 4,29, letzte Bibelstelle für heute. Da heißt es, kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es dem Hörenden Gnade gebe. Kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es dem Hörenden Gnade gebe. Das heißt nicht, dass wir alles schön reden müssen. Aber es geht darum, dass wir in allem was Schönes erkennen können. Wir können in allem unseren Herrn erkennen. Und wenn wir nicht sofort erkennen, dann sucht man. Und wenn wir suchen, dann wissen wir, dass wir ihn finden, oder? Das können wir alle, da kann jeder von uns einen Haken dahinter machen. Vielleicht nicht immer sofort, nicht immer so, wie wir uns das vorstellen, wie wir das wollen, aber wir suchen und wir finden. Das ist die Zusage Gottes in unserem Leben und das haben wir schon viele, viele Male alle erfahren. So, also kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es dem Hörenden Gnade gebe. Und das mixen wir jetzt zusammen mit dem Markus 11,24. Dass wir seinen Glauben haben dürfen, der aus dem Herzen hervorkommt, was einfach sich bei Gott lagert, was mit Gottes Liebe erfüllt ist, in dem der Heilige Geist wohnt, der mir die Worte Gottes als Nahrung aufschließt und mir Grund und Boden gibt, festen Fels, auf dem ich stehen kann im Glauben. Auf das ich dann bitten kann, in diesen Umständen, mit den Bergen, die in meinem Leben sind, in dem Wissen und in der Überzeugung, dass er dafür gesorgt hat, dass es in sein perfektes Werk mit hineingebunden ist, dass es mit dabei war, als er gesagt hat, es ist vollbracht. Und dann wird es mir. Dann darf ich wissen, dass es mir wird. Und gleichzeitig achte ich darauf, dass wenn irgendwo was anstößt, sei es ich woanders oder woanders an mir oder jemand anders an mir, dass ich ein Herz habe, was so wie Gott ist, langsam zum Zorn und schnell zur Vergebung. Weil ich verstanden habe und weil wir verstehen, dass Gott uns immer liebt, seit jeher geliebt hat, als wir noch alles andere wie liebenswert waren, liebt und immer lieben wird. Und achte dann auch noch drauf, auf das, was ich sage. Vielleicht nach dem Prinzip, reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Und dann sind wir bestens gerüstet für jeden Berg und jeden Sturm und jeden Umstand in unserem Leben. Dann können wir genau das machen, was wir vorhin gehört haben. Wir können in dem Boot sein und können uns mit Jesus, das wäre auch eine Alternative, uns mit Jesus einfach hinlegen aufs Kissen. Außer der Heilige Geist sagt uns, hey, mach das und das. Aber ansonsten leg dich halt aufs Kissen und vertraue darauf, dass der Kahn, in dem Jesus mit dir ist und ruht, nicht untergehen kann. Niemals untergehen wird. Und das, glaube ich, ist das, was die Welt auch braucht. Also wir brauchen das. Das ist für uns wie Brot zum Leben und Luft zum Atmen. Aber das ist das, was die Welt braucht. Die Welt braucht, dass das offenbar wird in uns. Sagt er sogar der Galater, Römer 8, 19, auch Römer 8, der Römer ist gut zu lesen. Da heißt es, dass die Welt sich sehnt, die Schöpfung sehnt sich nach dem Offenbarwerden der Söhne Gottes, Söhne und Töchter Gottes. Das braucht die Welt. Die braucht auch einen Impfstoff gegen Corona, aber die braucht auch Heilung für ihr krankes Herz. Und das können wir liefern. Amen.